So, let's go.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena.
Hi Chrissy.
Hi Lena.
Na?
Na?
Ach, nach unseren zwei intensiven Folgen, wo starten wir heute rein?
Wie wir schon angeteasert haben, das Thema traumainformiert zu unterrichten. Also eigentlich so mit der Überschrift, was heißt es eigentlich, traumainformiert zu unterrichten?
Ja.
Und also ich glaube, das ist ja immer so ein, also es macht so einen riesen Fass auf, ne? Ich glaube, wir tun ganz gut darin, wenn wir das erstmal auch so ein Stück weit abgrenzen. Ich meine, es gibt ja ganz viele Begriffe, auch traumasensibel, traumainformiert, traumaorientiert. Das würde ich jetzt gar nicht so auseinandernehmen wollen. Also wir meinen mit traumainformiert zu unterrichten eigentlich, dass dass wir einen Rahmen schaffen, der vielen Menschen gut tut und auch Menschen mit schwierigen Erfahrungen im Hintergrund. Also es geht nicht darum, dass wir wissen müssen, wer ist traumatisiert und da irgendwie dann speziell mit umgehen. Ganz im Gegenteil, da kommen wir gleich ausführlicher nochmal drauf. Sondern eigentlich, was sind so grundsätzliche Rahmenbedingungen, die es möglichst vielen Menschen ermöglichen, ohne zusätzliche Schwierigkeiten oder Hürden gut mitzumachen.
Ja, oder halt auch in einem Gefühl von Sicherheit mitzumachen.
Voll, genau.
Also ich glaube, ja. Das finde ich immer wichtig. Also vielleicht, ich möchte auch einfach gerne nochmal zu Beginn sagen, dass ich mit diesem Begriff Trauma informiert, traumasensibel, traumaorientiert, und das gibt es ja auch gerade im Yoga ganz viel oder auch in anderen Kontexten, dass das für mich ganz lange so ein irgendwie so ein, weiß nicht, wie so ein Begriff war, den ich nicht zuordnen konnte. Mhm. So, was heißt das eigentlich?
Okay. Weißt du noch, was du da so für Assoziationen hattest?
Also ich hatte, das Ding ist, ich habe halt in mir immer gedacht, das hat was mit Wissen zu tun. Also Trauma informiert, traumasensibel zu unterrichten. Ich lerne das jetzt durch Wissen. Mhm. Also da gibt es eine Ausbildung, eine Fortbildung, und in dieser Fortbildung lerne ich jetzt, weiß nicht, wie Trauma entsteht, warum Trauma entsteht, wie wirkt das, bla bla bla. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ja, aber das löst ja jetzt nicht das Problem des Unterrichtens. Mhm. Also ich muss ja etwas in einen praktischen Bezug setzen. Also es gibt traumatisierte Menschen, die wollen in eine Bewegungsklasse, die brauchen das auch gar nicht explizit Yoga-Klasse nennen, und die haben gewisse besondere Rahmenbedingungen, die sie benötigen. Warum muss ich denn dann jetzt wissen, also das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob eine Ausbildung so aussieht. Keine Ahnung, ich habe nie eine gemacht. So, ich habe aber mich mit Trauma beschäftigt. Mhm. So, und auch mit dem, was Menschen, die traumatisiert sind, brauchen. So. Mhm. Und ich bin dann halt einfach einhergegangen und habe das halt aus einem, habe mir halt überlegt, ja, was brauchen die denn? Mhm. Also was brauchen Menschen? Und da, also kann ich auch einfach von mir gucken, so was brauche ich, um in einem Raum mich gut zu fühlen. So. Ja. Und am Ende habe ich es darauf reduziert.
Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, ne? Also nicht auch vielleicht nur zu gucken, was brauchen traumatisierte Menschen, sondern dieses, was brauchen Menschen? Das
ja, was
total
brauchen Menschen?
Gut, weil das sind ja auch jetzt gar keine wahnsinnigen spezifischen Dinge, ne? Sondern eigentlich geht es um die Grundbedürfnisse. Also Klaus Grawe hat die psychologischen Grundbedürfnisse unter anderem nach Bindung und Kontrolle versus, also Kontrolle, Orientierung, ne? Also
ja,
dass ich wahlmöglich, genau, Orientierung ist das bessere Wort, gerade weil wir in der letzten Folge das Kontrolle eher negativ besetzt haben. Ne? Also ich möchte wissen, was auf mich zukommt, damit ich für mich abschätzen kann, kann ich das bewältigen? Habe ich was mir das Nötige, was ich brauche, um das zu bewältigen? Kann ich wählen? Kann ich mich entscheiden?
Kann ich bleiben? Kann ich aussteigen?
Genau.
Kann ich sagen, mir geht's gerade doof.
Genau, das hat wieder was mit Bindung zu tun. Ja. Ne? Kann ich der Person, die vorne steht, insoweit vertrauen, als dass ich denke, dass die im guten Sinne für mich unterrichtet, dass die mir keinen Schaden in irgendeiner Art und Weise zufügt. So diese Dinge. Und das ist ja was allen Menschen gut tut. Das finde ich, ich hatte so diesen Gedanken, das ist ja für mich ähnlich wie beim Thema Inklusion. Viele Menschen denken bei inklusiven Angeboten ja auch daran, eigentlich im Prinzip an Behindertensport oder so, ne, wo irgendwas ganz spezifisch ausgerichtet ist an Bedürfnisse von bestimmten Gruppen. Im Prinzip ist das nicht Inklusion oder inklusiv, sondern eigentlich eine inklusive Welt ist so gestaltet, dass alle Menschen teilhaben können, ja, und niemand ausgeschlossen wird. Und das sind meistens ja Dinge, die allen gut tun. Also
ja,
wir alle profitieren von traumainformiertem Unterricht. Wir alle profitieren von einer Welt mit weniger Barrieren und Hürden und Einschränkungen. Ja. So, ne? Das finde ich ist das eine. Und das andere ist ja auch, wenn wir von traumatisierten Menschen sprechen, von wem sprechen wir denn da? Also dieser Begriff Trauma oder traumatisiert ist ja auch sehr schwierig zu fassen. Wir können da jetzt quasi von der klinischen Perspektive rangehen und Kriterien anlegen. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, die das Erleben nach traumatisierenden Ereignissen beschreiben. Wir haben da aber immer auch wie so eine Voraussetzung quasi mit drin, nämlich dass Menschen etwas erlebt haben, was lebensbedrohlich ist oder auch zumindest in einer Zeugenposition miterlebt haben, dass andere Menschen vom Tod bedroht wurden oder Naturkatastrophen, ne, oder irgendwie so wirklich außergewöhnliche Ereignisse. Und dann reden wir, ne, von PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist so die klinische Betrachtungsweise. Und gleichzeitig kann man ja auch eine Perspektive einnehmen, wo wir davon ausgehen, dass das Leben einfach so gestaltet ist, dass wir alle im Laufe unseres Lebens schwierige Erfahrungen machen und an gewissen Stellen geprägt sind von diesen Erfahrungen, genau, darunter vielleicht auch noch leiden, da vielleicht manches und
konfrontiert werden.
Genau. Also so, wenn wir es so betrachten, dann ist so die Frage, wer ist traumatisiert und wer nicht. Also
ja.
So.
Ich finde das total wichtig, dass du das gerade nochmal so unterscheidest. Also gerade auch in deiner Rolle als Psychotherapeutin, du kennst dich ja einfach auch damit aus und mit immer der klinischen Betrachtungsweise, aber halt auch mit der, wir sind Menschen und aus der Sicht einer Yoga-Lehrerin. Und ich finde das manchmal total schwierig, als nicht ausgebildeter Mensch in therapeutischem, psychotherapeutischem Segment im Alltag mit Menschen konfrontiert zu sein, die wirklich eine PTBS haben oder halt eine Persönlichkeitsstörung oder Depression oder was auch immer und die ja dann zu mir kommen. Und ich bin ja nicht in der Rolle, das zu therapieren, sondern halt als Lehrerin, als Mensch, der Bewegungserfahrung anbietet, einen Raum zu stellen, in den Menschen mit diesen Herausforderungen sich sicher und wohlfühlen und Lust haben auf Bewegung, egal welche. Mhm. Jetzt für mich, für Bahu gesprochen. So, im Yoga-Kontext Lust auf Yoga haben. So. Und dann weiß ich muss zum Beispiel vielleicht auch darauf verzichten, dass ich die Menschen jetzt 10 Minuten einfach sitzen lasse. Mhm. Weil das halt triggernd sein kann. Dann lasse ich das einfach sein. Mhm. Ich kann aber auch sagen, hey, ich möchte jetzt ganz gerne, dass du unsere Wahlmöglichkeit, wir setzen uns jetzt alle mal hin, du guckst mal, wie das so ist. Und wenn du merkst, es wird einfach ganz blöd, dann wechsel die Position, geh nach hinten, setz dich in die Sitzecke, nimm dir den Raum, den du brauchst. Das ist die Aufgabe, die ich sehe. So, wenn ich jetzt sehe, der Mensch, keine Ahnung, fragt mich nach, hey, hast du eine gute Therapeutin? Kann ich weiterleiten. Das ist nicht mein Business.
Genau, und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses, also ich nehme mal das Thema, wenn wir uns selbst oder wir anderen ein Label aufdrücken. Und ich finde so, natürlich alle Diagnosen haben so ein Stück weit das Potenzial, das zu tun. Das ist ja auch also es vereinfacht natürlich auch Dinge. Wir brauchen irgendwie Möglichkeiten, Dinge zu benennen und trotzdem geht da eine Schublade auf und gewisse Kategorien. Und das ist natürlich nicht das vollständige Bild einer Person. Und wir, klar, wir denken auch in solchen Kategorien, wir arbeiten mit solchen Kategorien, das ist irgendwie eine Sache, aber das muss dann ja auch nicht in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen. Und es ist ja eigentlich auch cool, wenn ich als Person vielleicht mit traumatischen Erfahrungen im Hintergrund auch wählen kann, ob ich zum Beispiel in einen Unterricht gehen möchte, zum Beispiel so traumasensibles Yoga gibt es ja auch als ja. als Ausbildung oder als Bezeichnung, als Angebot, wo es sich an Menschen richtet, die eben da auch in einem vielleicht schon etwas therapeutischeren Kontext dann spezifisch irgendwie nochmal mit speziellen Methoden und Tools an Körperwahrnehmung arbeiten, wo vielleicht auch ganz klar ist, da gibt es keine Korrekturen, da gibt es keine Hands-on-Adjustments, keine Berührung, keine leistungsorientierte Sprache, sondern ganz konsequent irgendwie Wahlfreiheit und so. Ne?
Aber ist es nicht für uns alle gut?
Genau, also aber ich möchte es nochmal abgrenzen. Ja. Also das traumasensible Yoga, wo ich auch nicht die Ausbildung gemacht habe, aber das ist eher nochmal, soweit ich das weiß, auch richtet es sich auch durchaus an Menschen, die nochmal ein spezifisches Angebot wahrnehmen möchten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt, dass es spezifische Angebote gibt und gleichzeitig aber auch, ich weiß, ich kann aber auch in eine, ich nenne das jetzt mal traumainformierte Klasse, aber es ist ja im Prinzip dann eine, in Anführungsstrichen, normale Yoga-Klasse, so wie wir sie gleich auch näher definieren werden, wo ich nicht mit diesem Label sozusagen hingehe, sondern eine Art gleiche Behandlung wie alle anderen sozusagen erfahre. Und diese Regeln, dieser Rahmen gilt halt für alle.
Kann, also mich würde das jetzt vielleicht auch einfach nochmal aus deiner Fachperspektive interessieren. Ab wann gehe ich denn in eine traumasensible Yoga-Klasse? Und also, und wann halt nicht? Also für mich ist es gerade total, also für mich ist es richtig schwer greifbar. Also ich kenne den Yoga-Kontext, I know it. Aber dieser Bereich des traumasensiblen Yogas habe ich halt selber noch nie gemacht. Mhm. Also kann ich halt auch nicht so sagen. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, an wen richtet sich das Angebot außerhalb von einem klinischen Kontext? Also wenn ich jetzt in einer Klinik, in einer psychotherapeutischen Klinik, psychosomatischen Klinik unterrichten würde, dann weiß ich halt, dass es gewisse Anpassungen gibt, einfach aufgrund des Settings. So. Mhm. Und dann wäre das für mich halt natürlich nochmal anders orientiert, anders gestaltet, hat bestimmte Präfixe, keine Ahnung, so, ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach bei Bahu traumasensibles Yoga anbieten würde, wer kommt denn da? Also wie, weißt du da mehr drüber? Wie ist das? Glaub, also vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen so.
Würde ich gerne beantworten können, aber ich glaube, dafür müssten wir nochmal KollegInnen kennen. Haben, ja auch welche.
Ja, können wir einladen.
Können wir nochmal einladen. Gut. Und das nochmal intensiver besprechen. Machen aber wir. Genau, ich würde schon auch sagen, vom Kontext her, kann es sich auch eher an nochmal ein Setting richten, eben von Menschen, die ja bestimmte traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und da ist dann vielleicht nochmal klarer oder klarer expliziert, dass manche Dinge passieren oder eben auch nicht passieren. Ja. Was aber ja nicht heißt, dass wir das Positive davon nicht
mitnehmen
in die komplette Breite, die es kann, mäßig mitnehmen können. Ne? Und das wollte ich nur sagen, dass wir heute eher über das Zweitere sprechen und nicht über ein feststehendes Konzept oder ein geschütztes Konzept, wo wir beide nicht die Ausbildung zu gemacht haben. Genau.
So, ihr könnt uns das ja mal in den Kommentaren oder per DM, wie auch immer, zukommen lassen, ob euch das Thema nochmal näher interessiert und wir da halt unsere Kolleginnen, können wir sagen, einladen können, dürfen. Dann würden wir uns darum kümmern. Genau.
Genau.
Aber dann lass uns jetzt in den Bereich reingehen, wo wir
sagen würden, das sind so Prinzipien, die tun niemandem weh, die tun allen gut.
Ja.
Und da können wir möglichst viel dafür tun, dass Menschen auch mit schwierigen Erfahrungen oder mit Themen in der Regulation auch irgendwie gut sich gut und sicher fühlen können in der Gruppe. Ne? Also einfach möglichst viel dafür zu tun, dass wir den Rahmen schaffen, dass möglichst viele Menschen sich
abgeholt
sicher fühlen können.
Ja.
Genau. Und das ist vielleicht auch schon so der Punkt, also Retraumatisierung ist ja auch so ein Thema, ne? Dass wir dann vielleicht auch Angst davor haben, Retraumatisierung auszulösen. Das passiert natürlich in erster Linie vielleicht gar nicht so sehr über jetzt einzelne Inhalte oder so, sondern über bestimmte Aspekte wie Kontrollverlust oder dass ich überwältigt werde.
Von Emotionen.
Genau.
Ja.
Dass keine Orientierung gegeben wird oder dass ich irgendwie Druck habe, dass ich mich nicht entscheiden kann. Also diese Prinzipien sollten wir vermeiden. Und andersrum, genau diese Bedürfnisse nach Orientierung. Also ja, ich kann ja auch sagen, was als nächstes passiert ungefähr.
Ja, genau. Man kann es einmal zeigen, dann ist das visuelle System mit angesprochen. Man kann, also ich frage immer, wenn jemand Neues da ist, immer, ob das okay ist, Berührung zu erfahren, also hands-on. Mhm. Nicht jeder findet hands-on gut.
Nee, das habe ich für mich jetzt auch nochmal in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich meine, es ist ja ein Thema, was wir seit Jahren irgendwie auch immer mal wieder in unterschiedlichsten Konstellationen besprechen. Und es gibt ja verschiedene Haltungen dazu.
Voll.
Es gibt ja vielleicht auch die Haltung dazu, dass es halt irgendwie auch einfach mit dazugehört, dass man auf die Leute zugeht und die Person natürlich immer sagen können. Also ich glaube, niemand würde sagen, doch, das gehört jetzt aber dazu und wenn du mir ein Zeichen gibst, dann mache ich das nicht. Ne?
Ja, bei den, also der große Unterschied ist, ich gehe zu einer Person und berühre sie einfach. Mhm. Oder ich gebe vorher den Raum und sage, wenn du das nicht möchtest, hebe die Hand oder gebe mir ein Zeichen. Und dann vielleicht auch nochmal explizit zu erwähnen, fühl dich damit nicht schlecht, sondern mach das. Es geht um deine eigene Grenze. Weil wie oft machen wir das im Alltag, dass wir zwar gesagt bekommen, ja, kannst du machen, so, ja, aber dann machst du es trotzdem nicht. Weil vielleicht lehne ich ja dann, damit lehne ich die Person ja ab, meine Lehrerin.
Das ist im Prinzip nochmal eine zusätzliche Hürde, ne? Also ich muss dann nochmal extra sagen, nein, ich möchte das nicht.
So.
Ja. Genau, also da merke ich, da habe ich in letzter Zeit drüber nachgedacht und nochmal für mich meine Haltung dazu ein bisschen angepasst, weil genau, es ja auch nicht immer mehr unbedingt so ist. Manchmal, also genau, in Zeiten von Urban Sports Club und so weiter ist es ja nicht unbedingt so, dass 95% der Leute kennen und wissen, was auf sie zukommt, man vorher die Gelegenheit hatte, in Ruhe mit ihnen zu sprechen und so, ne? Sondern da muss man sich noch aktiver, glaube ich, die Räume schaffen, um diese Dinge vorher zu besprechen oder zu klären oder vielleicht im Zweifel auch mal eher drauf zu verzichten.
Voll. Und vielleicht da jetzt auch nochmal ein kurzer Einschub. Ich bin halt in der privilegierten Situation, dass ich halt Sports Club und Co. halt hier nicht habe. So, das heißt, die Leute, die zu mir kommen, also mit denen habe ich halt vorher auch ein persönliches Gespräch geführt. Und auch vor einer Yoga-Klasse einmal gefragt, hey, schön, dass du da bist, du bist heute das erste Mal da, gibt's irgendwas, was ich beachten muss oder darf? Und die Person sich dadurch ja schon mal abgeholt fühlt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in größeren Städten schwieriger ist, wenn dort halt eine höhere Fluktuation ist, die Leute vielleicht häufiger wechseln. Und ist natürlich die Qualität einer Yoga-Klasse und die Atmosphäre, die man schafft, kann dann natürlich noch stärker zu einem Alleinstellungsmerkmal werden.
Mhm.
So.
Ja.
Und vielleicht dann dadurch auch nochmal Bindung erzeugen, was ja halt auch einfach wichtig ist. So.
Genau, ich meine eigentlich, vielleicht so zusammenfassend haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wir können vorher mit den Leuten sprechen und nachfragen und es erklären. Wir können es am Anfang der Klasse nochmal abfragen. Dann ist es ja eigentlich ganz cool, das irgendwie so zu machen, dass die anderen das nicht unbedingt mitkriegen. Ne? Also in irgendeiner Position, weiß ich nicht mehr, eher im Liegen oder wie auch immer. Dann müssen wir uns das natürlich nur auch merken. Also das wäre dann die Voraussetzung, wenn wir sagen, wir möchten da empfindsam drauf reagieren, dann wäre es gut, wenn wir das dann auch uns merken können und beachten.
Gibt es für dich so eine maximale Personenanzahl? Also ich meine, ich bin ja klein, bei mir sind maximal 12 Leute, kann ich mir immer merken, wer gerade berührt werden will, wer halt was braucht, wer irgendwie, also ich sag mal, da kann ich den Rahmen gut anpassen. Mhm. So. Und die Wahlmöglichkeiten. Mhm. So. Das sollte man vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen länger drüber sprechen, über das Thema Wahlmöglichkeiten.
Wäre für mich auch so ungefähr so eine Größe.
Ja. Und ich glaube, alles, was dann da drüber ist, so 15, 18 Leute, dann würde ich, glaube ich, einfach eins komplett, also berühren zum Beispiel lassen.
Zumal das dann ja auch organisatorische Dinge es schwieriger machen, ne, durch den Raum zu laufen.
Ja.
Oder kannst du dann wirklich alle auch beachten oder fühlen sich manche ausgeschlossen, weiß ich nicht. Also genau, und dann hat man ja auch insgesamt noch mit mehr Energie und Themen im Raum irgendwie so zu tun.
Ja.
Ja. Ja, genau. Also Berührung ist ein Thema, genau.
Ja, sind ja so, wenn wir uns an so Prinzipien entlanghangeln, Prinzip Berührung haben wir jetzt gerade thematisiert. So.
Genau, als erstes wollten wir eigentlich machen, so Wahlmöglichkeiten anzubieten. Ne? Also damit ist gemeint, dass wir auch in unserer Sprache und auch im Stundenaufbau nicht so ein Leistungsprinzip eigentlich unbedingt permanent vermitteln und eben eine begrenzte Anzahl von Wahlmöglichkeiten geben.
Ja.
Also die Idee dahinter ist, einmal immer wieder zu vermitteln, okay, du kannst selber entscheiden. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch oder ich erwarte nicht das und das, sondern spür du in deinen Körper, was für dich jetzt und heute gerade passt.
Ja.
Und zum anderen auch Überforderung zu vermeiden.
Ja, und ich finde es super wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Satz spür in deinen Körper und schau, was für dich heute und hier und jetzt passt, nicht zu Floskel wird. Sondern dass der genau so, wie er gesagt ist, gemeint ist. So, das ist so wichtig.
Ja.
Und dazu braucht es dann halt auch einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse Authentizität, die diesen Satz untermalt, unterschreibt, untermauert. Weil um nichts anderes geht's.
Voll. Auch immer wieder, also das Spüren ist vielleicht auch schon schwer. Man kann das ja auch spezifizieren und sagen, spür, ob du noch frei atmen kannst. Wenn nicht, dann geh wieder ein Stück zurück. Oder spür, ob es da und da zieht. Wenn es doll ist, dann geh wieder ein Stück zurück. Ja. Ne? Irgendwie das nochmal je nach Asana irgendwie auch zu spezifizieren.
Und das ist wieder eine Wahlmöglichkeit.
Genau.
Also die Möglichkeit zu geben, Veränderung herbeizurufen. In der jeweiligen Position, in dem jeweiligen Sitz, in der Asana. Und da auch die begrenzte Anzahl, also nicht sagen, mach, wie du magst, so, weil
und auch nicht sagen, mach das oder das oder Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 3, würde ich jetzt mal sagen, ist so eine
maximale
Anzahl irgendwie, ne?
Ja.
Genau, 1 bis, also 2 bis 3.
Voll, genau. Absolut. Und das ist dann halt, ich gehe dann meistens sogar noch eine Etage tiefer für mich, weil meine Klassen halt überschaubar sind und ich gucke halt, wie viele Level habe ich jetzt in einer Klasse. Wenn ich jetzt merke, ich habe halt von, ich weiß nicht, Anfänger bis fortgeschritten in einer Klasse, so, dann versuche ich halt die, ich sag mal, eher die AnfängerInnen eher abzuholen. Mhm. Also in meiner Sprache und in meiner, in all meinem Dasein. Und den Fortgeschrittenen eher so introperspektivische Cues zu geben, die AnfängerInnen vielleicht auch einfach, weil sie sehr mit sich beschäftigt sind, sowieso nicht so richtig mitkriegen. So. Dass man da dann halt, also da versuche ich dann halt noch so eine Feinheit mit reinzubringen.
Ja.
Und dann gar nicht so sehr in die Wahlmöglichkeit gehe, sondern eher ins Angebot.
Ja.
So.
Ja.
Und schau jetzt, was, es ist ja auch eine Wahlmöglichkeit, aber weniger 1, 2 und 3 anzubieten, sondern mehr A oder B.
Ja, genau. Ja, oder wie du sagst, die Tiefe quasi ein Stück weit zu steuern, sodass du weißt, okay, da können jetzt nur noch ein paar mitgehen, aber die anderen erleben das nicht als Defizit, ne?
Genau.
Das finde ich auch total wichtig, wenn wir jetzt mehrere Positionen, also man wegen A und B, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorgeben, dass wir die Basic-Variante, sag ich mal, die weniger schwere Variante als das Normale oder dass wir so aufbauen, ne?
Ja.
Dass man sagt, okay, und jetzt kannst du hier bleiben, wenn du noch Raum hast, dann kannst du mitkommen.
Ja.
Aber nicht dieses, so eigentlich machen wir B und wenn du es nicht kannst, dann kannst du A ja. machen.
So ein so Rückschritt genau. vermeintlich.
Ja,
so.
Genau.
Ja, nee, das voll wichtig, dass du das sagst. Also die Basic-Variante ist das, was wir, das ist Standard, das ist gesetzt, das ist so und da auch da gibt es ja wieder Ausprägung A, B, C, 1, 2, 3. Das ist ja auch nochmal eine hohe Individualität. Und ich finde es auch wichtig, den Menschen ihre Individualität zu lassen. Also Beispiel beim Krieger 2 ist es ja so, dass wir bei allen Adjustments und so eigentlich angeleitet bekommen, das Knie soll beim Sprunggelenk sein und es soll nicht reinknicken. Ne? Also nach innen.
Ja.
So, ja, das ist total sinnvoll, das macht einfach richtig, das, ne?
Mhm.
So, habe ich jetzt aber eine bestimmte Ausrichtung meines Beckens, ist es manchmal einfach nicht möglich, weil zu viel Innenrotation vor allem beim rechten Bein vorne da ist. Das heißt, ich komme nicht nach außen, das funktioniert nicht. So, oder ich komme nicht in den Bereich, wo es rein sollte. Und ich finde dann auch immer wichtig, die Leute dann da zu lassen, als ständig zu korrigieren und zu sagen, du musst, geh da jetzt wieder rein. Mhm. Also das ist auch wieder dieses Prinzip der Korrektur in Anführungsstrichen. Mhm. Sondern dann eher den Menschen einen, wieder in diesen Wahlmöglichkeitsraum zu gehen und zu sagen, hey, schau mal, was passiert, wenn du das Knie weiter nach außen bringst, wenn du das Knie weiter nach innen bringst. Und dann aber auch alle Richtungen mitzunehmen, um daraus eine Erfahrung zu machen. So. Und dann einfach zu schauen, wenn die Menschen da bleiben, wo die bleiben ja da, was ihr System gerade kann. Und dann lasse ich sie da. Kommen die jetzt viermal die Woche in die Yoga-Klasse, gehe ich in ein Gespräch und sage halt, hey, ich habe gesehen, du bist jetzt schon zum vierten Mal hier. Hey, Hut ab, finde ich richtig cool, dass du das gerade so ernst nimmst und dich so erfüllt fühlst mit dem Yoga. Ich würde gerne einen Punkt thematisieren, weil der auf Dauer einfach wichtig ist, dass wir da so ein bisschen ins Spüren kommen beziehungsweise halt in ein neues Erleben kommen. So und dann kann ich das halt einmal aus der Kopfperspektive erklären, außerhalb einer Yoga-Klasse, um dann in ein neues Erleben in einer Yoga-Klasse reinzuholen. Dann hole ich Kopf und Körper gleichzeitig ab.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
So, und das mache ich dann aber auch wieder in einen Rahmen, wo diese Person mit mir ist und nicht, wo noch 80 andere Personen oder 8 andere Personen drumherum stehen. Und kommt die Person jetzt aber nur einmal die Woche in meine Yoga-Klasse und dieses Knie fällt nach innen, ja, so what?
Also ein bisschen Gespür dafür zu entwickeln, wo braucht es jetzt wirklich die Korrektur oder wo ist das überhaupt auch möglich, ne, dass die Person das...
Genau.
Ja, finde ich auch.
Weil ich meine, in allen Ausbildungen werden also in unserer Bubble auf jeden Fall, die werden ja auch das so körperliche Turnübungen, Asanas, werden ja bei Adjustments auch immer co-notiert quasi mit Gefahr. Oder mit ist nicht richtig, ist falsch, kann zu Schäden führen, ist wie auch immer, weißt, was ich meine. Und da einfach das mal rauszuholen. Keiner von den Leuten, die zu mir kommt, praktiziert jeden Tag 90 Minuten Yoga. Warum ist das denn so schlimm, dass diese Person dann einmal in der Woche eine Yoga-Asana macht, die vielleicht vom Alignment nicht so korrekt ausgeführt ist?
Ja, wenn du das sagst, denke ich gerade, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wo setze ich jetzt meine Priorität, ne? Und dass ich die vielleicht auch in einem fortgeschrittenen Teacher-Training woanders setze und es da vielleicht nochmal wichtiger ist, darauf hinzuweisen, wie das korrekt wäre. So, ne?
Aber das ist ja auch aus der Teacher-Perspektive ist das total wichtig, aber ich finde, gerade weil uns wahrscheinlich auch einige Teacher zuhören, finde ich das so wichtig zu sagen, hey, wir können das auch alles in den Alltag bringen. Und wie sieht der Alltag der SchülerInnen aus?
Ja, also dass du ja eigentlich für dich nochmal guckst, das, was ich gelernt habe, wie kann ich das in der Sprache der Leute, die zu mir kommen oder mit den Bildern oder so weitergeben, aber auch zu sagen, wo gewichte ich jetzt was? Also wenn ich jetzt möchte, dass die Person weiter gerne kommt oder nicht frustriert wird oder nicht denkt, ich mache was falsch, dann zu sagen, komm, dann lass das Knie da halt mal.
Ja, und auch, was ihre körperlichen Möglichkeiten eigentlich bieten.
Ja,
Ich meine, wenn das Knie nach der 80. Yogastunde bei mir immer noch dahin fällt, obwohl ich vielleicht schon dreimal ein Hands-on gegeben habe, weil die Person das halt gerne mag, ja, vielleicht will das Knie da einfach nicht hin. Mhm. Ja, und?
Ich finde auch so mit dem Korrigieren ist vielleicht auch ganz cool, wenn man das auch ein Stück weit dosiert macht. Also nicht, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine fortgeschrittene Klasse und eine Person ist da, die jetzt eher noch am Anfang ist. Und da bin ich dann die ganze Zeit und korrigiere alles irgendwie sozusagen, sondern da vielleicht ein, zweimal und bei allen anderen auch ein, zweimal. Und auch so einmal von der Kapazität her auch Dinge zu verarbeiten. Ne? Also wir können ja eh nur einen begrenzten Teil aufnehmen dann an neuen Impulsen. Ja. Und abgesehen davon auch nicht dann der Person das Gefühl zu geben oder durch den Raum zu schreien und zu sagen, Lena, irgendwas hängt durch oder was, ne? Sondern das vielleicht auch eher unauffällig, dezent.
Ja, total. Also
sind jetzt wirklich Basics so, ne?
Ja, aber das ist, ich meine, es kommen Menschen zu uns. Diese Menschen. So, und wir müssen ja jetzt gar nicht, wie wir es ja zu Beginn schon gesagt haben, wir müssen jetzt gar nicht davon ausgehen, dass die Menschen irgendwie krasse Traumata erlebt haben. Aber wir sind alle Menschen, die in Erfahrungen mit Gruppen gemacht haben, Erfahrungen mit Sport, Erfahrungen mit Bewegung. Und ich glaube, dass wir sagen können und auch vielleicht pauschalisieren können, dass jeder Mensch in einen von diesen Kategorien auf jeden Fall schon mal irgendwie einfach was Doofes erlebt hat. Ja,
Thema Bewertung,
so,
ne?
Wir lernen Erfahrung mit Bewertung. So, Bewertung. So, und jetzt kommt da halt jemand hin und sagt, ne, korrigiert und mach mal so und so. Oder bewertet etwas als lang, kurz, als, also wir haben ja auch alle Konnotationen in unserem Kopf, wie etwas zu sein hat. Und da halt einfach auf der Sprache, also in der jeweiligen Sprache, im Unterricht, einfach darauf zu achten, dass es halt ein bewertungsarmer Rahmen ist. Ich glaube, bewertungsfrei ist, boah, ich habe das jetzt echt, also viele Jahre toll versucht. Ey, das bewertungsarm trifft es, glaube ich, eher. Also es ist immer noch mal, dass da irgendwie ein Wort, das irgendwas mit sich trägt, rauskommt.
Ja, 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 genau, ja. Aber wenn wir uns mehr dessen bewusst werden. Einen anderen Punkt, also ich finde so beim Thema Atemübung und Pranayama, ne, oder nee, ich noch mal anders. Also du hast angefangen mit am Anfang irgendwie gesagt, ne, wenn ich weiß, für manche ist das schwierig, dann lasse ich nicht am Anfang 10 Minuten meditieren. Uns bewusst zu sein, dass dann für manche Menschen eben auch ein starker Innenfokus über eine bestimmte Zeit destabilisierend wirken kann.
Ja.
Und das ein Stück weit irgendwie ja auch anzuleiten, zu begrenzen, vielleicht eher nur kurz oder gewisse Hilfestellungen zu geben. Das ist nochmal ein Punkt. Und uns auch bewusst zu sein, dass zum Beispiel den Atem anzuhalten, dann eben auch mit einem gewissen Erfahrungshintergrund. Ich meine, das ist immer was, wir gegen unsere inneren Impulse irgendwie, ne?
Ja.
Also gerade sowas kann natürlich dann irgendwie Überlebensmechanismen, Überlebensängste sozusagen auf eine unbewusste Art triggern. Also dass wir da auch so anleiten, dass wir begleiten und immer auch dazu anregen, okay, spür mal, was für dich jetzt gerade passt. Und wenn das geht, vielleicht auch ermutigen, okay, vielleicht kannst du im Moment dabei bleiben. Und so langsam vielleicht auch es möglich ist, an dieser Grenze auch mal zu bleiben, ne, und andere Erfahrungen zu machen, aber eben ohne in die Überforderung zu gehen.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass da halt, ich weiß nicht, das ist so das Konzept, wie ich das halt innerlich benutze oder versuche dann auch die Reaktion meiner Schülerinnen und der Menschen, die halt zu Bahu kommen, also einzutüten, in Anführungsstriche. Das ist letztendlich, sind sie in ihrer Komfortzone, sind sie im Lernbereich oder kommen sie halt echt in so eine völlige Terrorüberforderungszone. So, wenn die Terrorzone da ist, gehen die Menschen gestresst hier raus. Also gehen die, dann ist Ende. So, das möchte ich nicht, weil das habe ich ja in meinem Alltag schon. Das heißt, es ist eine gute Dosis zwischen, auch kenne ich schon, kann ich, und eine gute Dosis zwischen, ich habe jetzt den Raum und die Möglichkeit zum Explorieren und dann das äußere Setting drumherum zu bauen. Also meine Sprache, das, was ich ansage, vielleicht eine Atmosphäre, vielleicht, weiß nicht, Bilder, die im Raum sind oder halt nicht im Raum sind, Begrüßung, Musik, so. Und also, dass das einfach alles in irgendeiner Weise etwas ist, wo ich sage, das, oder ja, es ist ein Ich-Sage. Es geht ja um das, was, wie ich das halt einschätze, einen möglichst neutralen beziehungsweise einen Rahmen und einen Raum bildet, in dem Sicherheit stattfinden kann, um zwischen Komfortzone und Lernbereich zu switchen.
Und auf individueller Ebene sowohl als auch das an die Gruppe anzupassen. Ja. Ne? Ich meine, das ist auch ja eigentlich klar, aber wir sagen es trotzdem nochmal, dass wir auch in Bezug auf die Komplexität der Asanas zum Beispiel oder die Tiefe, auch was wir ansagen, wie viel wir ansagen, wo wir den Fokus hinlenken, das Tempo, die Anstrengung, körperliche Belastung, ne? Also da nach Möglichkeit versuchen, ein Level zu finden, was zu der Gruppe passt und nicht, wo ich denke, oh, das hätte ich jetzt heute mal wieder Bock drauf, das zu unterrichten.
Nee, also es geht ja nicht um mich. Also im Unterricht, egal bei was, geht es ja nicht um mich, sondern es geht ja darum, was nehme ich als, also erstmal gucke ich, dass ich mich um mich kümmere und dass es mir gut geht. Und dann kann ich halt den Raum halten.
Ja.
Und dann gebe ich einfach nur Energie rein.
Ja.
Halt traumaorientierte, traumainformierte Energie. So.
Genau, was dann bedeuten würde, dass ich gruppenorientiert denke, auch was die Schwierigkeit angeht und nicht hoch individuell, ne?
Nee.
Also genau, nicht auf die eine Person, wo ich weiß, boah, die hätte heute mal wieder Bock, das dann zu machen oder so, sondern vielleicht auf die Mehrheit der Gruppe.
Genau.
Mich da so ein bisschen dran anpassen.
Und dann kann man halt natürlich schauen, je nachdem, wie die Gruppe, also ich glaube, das ist ein Skill von mir, also das will ich jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass das gang und gäbe ist, aber ich habe schon Klassen, wo ich spüre, dass zum Beispiel jetzt, also Handstand nicht, aber dass es eine Person gibt, die gerne weitergehen wollen würde.
Ja.
Und ich schaffe das dann schon auch, einen Teil so anzusagen und dann zu sagen, weiß nicht, Person X, du machst jetzt bitte das und das und das.
Mhm.
Und ohne, dass die anderen irritiert sind.
Mhm.
So. Und da dann halt wirklich auch so eine Art, weiß nicht, ich stelle mir das immer vor wie so ein Mischpult und an diesem Mischpult sind halt 10 Regler und ich regel halt. Und es gibt immer so 2 individuelle Regler. Da kann ich halt nochmal so 2 Personen irgendwie individuell regeln. Das ist in der Yoga-Klasse wesentlich schwieriger als jetzt in der Sling- oder Bewegungsliebe-Klasse bei mir, wo ich halt nicht einem Atemrhythmus ansage.
Eine gewisse Energiedichte auch
genau,
so halten. Ne?
Genau, so. Und das macht eine Yoga-Klasse für mich halt auch immer so komplex.
Mhm. Ja.
Also, ich sage mal, Yoga ist die Königsdisziplin von allem. Aus beiden Sichten. Also,
ja.
Weil da halt viele Faktoren zusammenfließen.
Du hast ja auch gerade gesagt, wir als Unterrichtende sorgen dafür, dass wir in einer bestimmten Energie sind, ne, die sich irgendwie transportiert. Also, wir sorgen für uns. Da kommen wir nochmal aufs Thema Co-Regulation. Wir hatten das in der Folge zu Selbstregulation ja auch angesprochen.
Ja.
Ne? Also letztlich geben wir natürlich einmal durch so Setting- und Rahmenbedingungen, aber auch durch unsere eigene Präsenz bestimmte Aspekte vor, nämlich nervensystemisch über unsere Stimme, über unsere Präsenz, das Tempo, was wir selbst an den Tag legen, ob wir selber gerade emotional stabil sind oder nicht, ne? Über die Klarheit, mit der wir Dinge ausdrücken, über all das, Gestik, Mimik, bieten wir auch eine Möglichkeit der Koregulation.
Ja.
Und auch das ist eine wichtige Komponente dann, ne, in einem traumainformierten Unterricht, auch dass ich mir darüber bewusst bin und manche Dinge vermeide, also ein krasses Tempo selber, also mich vielleicht innerlich auch mal zu bremsen und mir klar zu machen, okay, das Wichtigste ist, dass ich hier selber quasi eine bestimmte Ruhe ausstrahle und reinbringe und eine Geduld und mich nicht hetzen lasse oder sowas, ne? Also, dass wir uns da auch regulieren können.
Voll. Also ich glaube, dass, ich würde das nicht sagen, das Schlimmste, aber es ist nicht cool, wenn man als unregulierte Yoga-Lehrerin vor einer Klasse steht, wo viele Menschen mit individuellen Herausforderungen sind. Das funktioniert nicht. Das wird Chaos.
Ja.
Und deswegen ist es halt so wichtig, zuerst ich und dann die anderen. Und jeder Mensch übernimmt ja, und ich glaube, das ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen, ich bin ja nicht verantwortlich für meine Schülerinnen, sondern jeder Schüler und jede Schülerin trägt für die eigenen Gefühle und für das eigene Dasein die Verantwortung. Ich schaffe nur den Raum. Und ich trage aber auch im Umkehrschluss für meine eigenen Gefühle, für meine eigene Stimmung, für meine eigene nervensystemische Ausrichtung die Verantwortung. Und wenn ich halt mich vor eine Yoga-Klasse stelle, das ist zum Beispiel etwas, das habe ich, das hätte ich mir gewünscht, dass das in der Yoga-LehrerInnen-Ausbildung explizit so genannt wird und auch wirklich benannt wird mit, ich stehe dort mit meinem Nervensystem und mein Nervensystem ist so reguliert, dass ich für andere geben kann. Und dass man das nicht noch verpackt in, dass wir da so eine, dass wir es nicht maskieren.
Ja,
verstehst du?
Also nochmal das expliziter auszudrücken.
Ja, das nochmal expliziter auszudrücken. Genau.
An.
So, und das finde ich einfach wichtig. Und das zu wissen, hat für mich auch was mit traumainformiertes Unterrichten zu tun. Weil wenn ich mich in einem nervensystemischen Ausnahmezustand befinde und in eine Klasse gehe und meine YogaschülerInnen nutze zur Koregulation, kann für 5 Minuten am Anfang mal machen, aber dann muss das auch, dann ist weg. So. Ja. Und selbst das finde ich schwierig. Also man kann in den Raum hineinfühlen und einfach spüren, was geht jetzt hier gerade ab. Aber sich über eine Klasse regulieren, ja, das ist schlecht. Ich glaube, ist es schlecht. Und wir sollten uns aber trotzdem noch mal auf den Zettel schreiben, dass wir da noch mal länger drüber sprechen. Weil ich finde nämlich zwischen Entspannung und Koregulation, wie empfindet man das eigentlich, als Teacher vor einer Klasse zu stehen, da liegt ja auch noch mal irgendwie was zwischen. So. Also weißt du, was ich meine?
Genau, dass man nicht erwarten kann, dass wir von Anfang an perfekt koreguliert immer. Also wir sind auch nur Menschen und auch keine Maschine.
So, und vor allem, was ist eigentlich, wenn es mir nach einer Yoga-Klasse total gut geht? Ist es jetzt einfach dadurch passiert, dass ich mich koreguliert habe? Woran kann ich das eigentlich messbar machen? So. Oder ist es einfach, weil mich das entspannt? Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Aber das ist, glaube ich, einfach wirklich auch nochmal ein eigenes Thema.
Ja.
So,
und ich glaube, Also ich glaube, es geht überhaupt nicht drum, also wenn wir mal kurz nervös sind oder irgendwas vergessen haben und irgendwie, ne, also das sind Kleinigkeiten, das ist nicht, also es geht um die grundsätzliche Haltung, ne, ob ich im Service, im Dienst bin für die anderen und
oder die
Raum
für mich
halt halte oder ob ich es, sage ich mal, nur mache, um, was weiß ich, Selbstwert, Stabilisierung oder sonst auch immer was daraus zu ziehen, ne, also das glaube ich.
Ja.
Und, so eine Aussage.
Und das ist, gehört für mich aber auch diese Reflexionsschleife zu traumainformiertem Unterrichten.
Ja.
Um mir das bewusst zu machen.
Ja.
Genauso Atmosphäre finde ich auch wichtig.
Ja.
So, was für ein Licht habe ich?
Ja.
Wie dimm ich runter? Wie liegen die Matten? Wie eng, wie weit auseinander? Was gerade nach Corona, also ich meine, können wir jetzt auch 2026 noch sagen, die Matten, die haben sehr langsam nur wieder zueinander gefunden. Ja. So, und das macht ja was mit mir als Lehrkraft oder als unterrichtender Mensch und aber auch was mit den Menschen, die dann in die Klassen kommen und sich dem auch einfach bewusst zu sein. Und ja.
Ja, voll. Zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Das interessiert mich noch. Wie stehst du zu Shavasana? Also ich meine, also grundsätzlich, ne, es soll das System wieder in Balance bringen. Es soll einmal Ruhe reinbringen. Wenn wir uns darauf einlassen können, ne, dann kennen wir auf jeden Fall ja den wunderbaren Zustand, das Gefühl, ne, der ja auch wirklich ja Regulation. Gleichzeitig ist das natürlich die prädestinierte Position, um in Freeze-Modus irgendwie zu kommen oder auch
zu schlafen.
Zu schlafen, genau. Oder auch ja, kann es überfordernd sein, still zu liegen, regungslos, vielleicht auch, wenn es dunkel ist. Also da sind so ein paar Trigger drin irgendwie, ne? Wie stehst du dazu?
Ja, also ich habe auf jeden Fall ich fange jetzt mal anders an. Beim Kinder-Yoga ist es für einige Kinder super schwer. Ich gebe denen immer frei, ob sie sich stellen, legen, setzen wollen. Mhm. Also was ist so. Mhm. Aber es ist Fakt, die haben irgendwo eine Position, die jetzt gerade in einer Art Ruhemodus ist. Und da muss man aber auch zu sagen, dass beim Kinder-Yoga, also in Shavasana, halt maximal 3 Minuten dauert.
Ja.
So, bei Erwachsenen habe ich das Bild in meinem Kopf von einem liegenden Menschen in einer optimalen Shavasana-Position und alle finden das geil. Mhm. Jetzt weiß ich aber, dass gerade nach dem Sequencing, wie wir das gelernt haben, ein Liegen auf dem Rücken für viele mit Spannung im Rücken konnotiert ist. Mhm. Das heißt, dass ein in den Boden reinsinkenden Schmelzen manchmal gar nicht möglich ist. Ich gebe mit, also viele haben Bolster unter den Knien. Das sage ich mittlerweile immer schon, dass die sich das im Vorfeld nehmen dürfen. Es gibt Schülerinnen, die stellen ihre Füße auf. Es gibt auch ein, zwei, die können ganz schlecht auf dem Rücken liegen. Die legen sich seitlich hin. Da bin ich gerade so ein bisschen am innerlich explorieren, ob ich das so generell nochmal freigebe. Also so, dass da einfach auch nochmal die Wahlmöglichkeit besteht zwischen leg dich klassisch in Rückenlage oder halt auf eine Seite. Ja, und ich habe ja in allen meinen anderen Bewegungsklassen gibt's am Ende halt auch immer 2-3 Minuten liegen und die liegen dann halt auch meistens eigentlich alle in Rückenlage mit Füße aufgestellt, wo ich dann nochmal in so eine Atemtechnik reingehe, um das Nervensystem halt nochmal wieder runterzuholen, also weil Sport am Ende ja auch Stress bedeutet und das ist ja bei Shavasana ist ja auch, um genau das wieder zu erreichen, um diesen gestressten, also den Input wieder in die Balance zu bringen. Und ja, und dann gebe ich das halt frei. Also dann, wenn du die Beine ausstrecken möchtest, streck die Beine aus. Wenn die Arme gerne zur Seite legen möchtest, leg sie zur Seite. Das gebe ich dann halt frei in den anderen Bewegungsklassen. Aber ich finde das einfach wichtig, dass man sich als Teacher darüber Gedanken macht, dass Shavasana nicht für alle so mal eben machbar ist. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, ich hatte sogar mal eine Person, die hat sich hingesetzt.
Ja.
So, das ist ja so, das würde ich ja nie tun, also weil ich Sitzen sau anstrengend finde. Ja. So, das hat halt was mit meinem eigenen Nervensystem und mit meiner Ausrichtung zu tun. Aber ja, fand ich spannend. Aber auch da geht dann auch Berührung sogar. Also das habe ich dann so habe ich dann trotzdem gemacht. Also ich berühre die Leute im Shavasana immer, frag dann auch vorher, hebt, also die liegen dann ja, dann die meistens die Augen zu schauen zur Decke und dann kann man halt auch fragen, so, wenn du das nicht möchtest, dann heb die Hand und dann kriegt das keiner mit.
Genau, ja, also genau. Niemanden exponieren, ne?
Genau.
Mit den Augen geschlossen und offen, das wollte ich gerade auch nochmal ansprechen.
Ja, nee.
Das ist natürlich, was ist.
Schließ die Augen. Nein, wenn du magst, es ist eine Option, kannst du die Augen schließen.
Oder du könntest auf den Boden vor dir gucken und den
Blick auch ruhen
lassen.
Ja,
genau.
Genau.
Ja. Genau. Und zum Thema Exponieren, ja, aus unserer Sicht vielleicht auch nicht unbedingt am Anfang fragen, wer hat welche Einschränkungen oder Verletzungen, worauf darf ich achten, vor der ganzen Gruppe.
Nee, kannst also du einzeln machen.
Einzeln vielleicht, genau.
Also bei neuen Schülerinnen finde ich das sogar super wichtig. Einfach vor dem Hintergrund, dass einmal ein persönliches Gespräch stattgefunden hat, eine Bindung, Verbindung irgendwie einmal stattgefunden hat und dass sich der Mensch gesehen fühlt. Also ich habe halt auch viele Ältere, also alles ab 45, ja gut, ich bin jetzt auch schon 41, aber halt alles also Menschen, wo auf jeden Fall schon Einschränkungen körperlich mal da gewesen sind oder sein können. So. Also es sind auch 70-Jährige in meinen Yoga-Klassen. Und deswegen finde ich das einfach wichtig.
Ja.
Oder auch nachher hinzugehen, zu fragen, hey, hat es dir gefallen?
Mhm.
Und gar nicht mit der Erwartungshaltung, dass jetzt gesagt wird, gut, das löse ich dann auch manchmal auf. Ey, feel free, ne? Also spür auch in dich rein.
Ja.
Es geht hier nicht um mich, es geht um dich.
Ja.
Und das auch ganz klipp und klar zu sagen.
Ja.
Und dann auch lieber nochmal zu sagen, hey, wenn es Dinge gab, wo du dich unwohl gefühlt hast, dann spiegel mir das gerne.
Mhm.
Und da dann auch den Raum für zu öffnen.
Mhm.
Also mir geht es eigentlich eher darum, den Raum zu öffnen, als weniger jetzt um irgendwie so eine Feedback-Schleife zu fahren.
Ja, genau, weil ich also finde, das kann auch penetrant sein, wenn man dazu genötigt wird. Ne? Aber ich ich glaube, deine Haltung auch dieses, es geht nicht um mich, es geht um dich, das ist ja das Zentrale. Ne?
So, und das ist halt etwas, das sage ich in Bewegungsliebe ganz, ganz oft, nur wenn wir miteinander kommunizieren, kann ich dir hier gute Cues geben.
Mhm.
So, und deswegen lass mich bitte wissen, wie sich das anfühlt. Wenn du jetzt eine Übung machst, nur um sie für mich zu machen, dann ist das hier nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, dass du die Übung für dich machst. Und mittlerweile, es berührt mich auch. Die Leute sagen dann, mein Gelenk knackt. Lena, komm mal bitte. Hier, meine Hüfte macht immer ein Geräusch. Meine Schulter, das tut da weh. Und dann ist das für mich manchmal nur eine Sache von 3 Sekunden, das anzupassen, eine Bewegung mitzuführen und dann ist das weg.
Mhm.
Und das ist doch so schön, dass das für den Menschen dann einfach, das ist doch so empowernd, dass die dann wissen, was sie tun können.
Ja.
So. Das ist wie so eine Hebamme.
Ja.
So mehr nicht.
Ja.
Also das ist auch beim Yoga so.
Mhm.
Wir stehen halt da vorne und reden und sagen so, mach das, mach das, mach das und im besten Fall erleuchtet es sich.
Ja. Genau, begleiten. Ja.
Also noch begleitete Erleuchtung.
Wir begleiten. Schön wär's. Ja, machen wir mal einen Punkt an der Stelle.
Begleitete Erleuchtung.
Genau, schreibt uns gerne, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, wenn ihr denkt, hey, das sehe ich ganz anders.
Ja.
Oder auch wenn ihr sagt, jo, cool, sehe ich auch so.
Wir nehmen auch Tipps entgegen.
Also,
wenn ihr irgendwas nochmal anders macht oder noch so einen Special-Kniff habt, haut ihn raus.
Genau, wir sind ja alle immer auf dem Weg zu lernen.
Genau, gemeinsames Lernen.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.